das war schon so, dass ich hin und wieder sowas Ähnliches kriegte wie Mitleid. Und ich finde, das ist das, was meine Schalker-Freunde zum Beispiel überhaupt nicht verdient haben, Mitleid. Weil Mitleid kriegt man ja überall gratis hinterhergeschmissen. Und die Krokodilstränen, die jetzt in Richtung Schalke dauernd geweint werden, also auch von Dortmund aus, die sind schon eigentlich eher, finde ich, für viele Gelsenkirchener oder für viele Schalker, also eigentlich eher eine Demütigung. Das ist sowieso alles so demütigend für die. Und wenn sich dann jetzt die Dortmunder auch noch traurig darüber äußern, ich glaube, das wollen die gar nicht hören.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Es war das letzte Revierderby für eine lange, lange Zeit. Weiß man nicht, vielleicht stimmt diese Aussage auch gar nicht. Und Schalke 04 schafft tatsächlich noch die Sensation und den Klassenerhalt. Kaum vorstellbar, aber theoretisch noch möglich. Ich rede natürlich vor dem Spiel am Samstagabend, Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Eine 0-4 Niederlage für die Schalker. Und ich glaube, das geht auch so in Ordnung. Ich habe die Partie ja selbst fürs Radio übertragen dürfen. Da habe ich eine Partie gesehen von Schalkern, die zu Beginn der zweiten Halbzeit sehr druckvoll gespielt haben. Da ging es nach vorne, da hatte man Schüsse. Ja, die sind aber alle abgeblockt worden. Also irgendwie ging keiner so richtig auf das Tor. Klar, der Pfostenschuss von Suat Serdar, den wollen wir nicht vernachlässigen. Aber so richtig zwingend war da nichts. Und wenn die Schalker nicht sogar ihre Fehler selbst gemacht hätten, dann gäbe es auch mit Sicherheit das eine oder andere Gegentor nicht gegen den BVB, der wieder in die Spur gefunden hat, offensichtlich nach dem Sieg beim FC Sevilla. Diese deutliche Klatsche, dieser Sieg tut den BVB-Fans natürlich richtig gut. Einer, der auch BVB-Fan ist, weil er in Dortmund groß geworden ist, das ist Fritz Ekenga. Den kennt ihr natürlich als Kabarettist, als Buchautor. Und der ist ganz nah dran an seinem BVB, fiebert mit, ist sonst immer im Stadion. Mit 20, 30 Mann geht es dann rein in den Signal Iduna Park. Alles das ist im Moment nicht möglich. Aber natürlich hat er die Partie verfolgt. Und mit ihm habe ich gesprochen über das Revierderby Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Doch bevor es losgeht mit dem Interview, darf ich mich nochmal kurz vorstellen. Ich bin Ralf Bosse, seit 29 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, arbeite aktuell für Sport1 und Amazon, habe mehr als 1200 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert und bin mit meinem Podcast auf den Plattformen dieser Welt seit einiger Zeit vertreten mit Bosses Bundesliga-Blog. Jetzt das Gespräch mit Fritz Ekenga, Kabarettist und Fan von Borussia Dortmund. Fritz Ekenga darf ich begrüßen, Fußballfan. Das ist einer aus dem Ruhrpott. Der ist Buchautor, der ist Kabarettist. Der ist eine ganze, ganze Menge. Und er ist Fan von?
Vom BVB. Ich glaube, ich war 6 Jahre alt, als mein Vater mich mit dem BVB verheiratet hat, ja.
Es geht immer über den Vater, ne?
Bitte?
Es geht immer über den Vater. Der nimmt den Sohnemann mit und der muss dann Fan von dem Verein sein, den der Papa gerade ausgesucht hat?
Na, ich glaube nicht, dass ich das musste. Das war aber irgendwie klar, weil es gab ja nur den Verein.
Zumal man sagen muss, Sie sind Dortmunder, also es wäre ja nur fatal, wenn Sie Schalke-Fan da geworden wären.
Ja, wobei, ich bin in Bochum geboren, also es hätte auch anders ausgehen können, aber meine Mutter war klug. Die ist nur nach Bochum ins Krankenhaus, weil da das bessere Krankenhaus war. Und dann haben wir da nur so lange Zeit wie nötig verbracht. Und dann sind wir ganz schnell wieder nach Dortmund gefahren.
Dann haben Sie schon gesagt, Mama, lass nach Hause gehen, das ist hier nicht so schön.
Nee, habe ich nicht gesagt. Nee, habe ich. Ich glaube, ich habe es nicht gesagt. Zumal ich später dann, als ich laufen konnte, in Bochum, dass ich hier auch mal Fußball gespielt habe, eine Zeit lang.
Aha, aber man merkt, Sie sind ja ein Kind des Ruhrgebietes auf jeden Fall.
Ja, das kann man so sagen, ja.
Und werden sicherlich am Samstagabend das Ruhrpott-Derby verfolgt haben zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund. Schalke wieder mal mit dem Namenstag feiern 04 gegen Ihren BVB. Damit müssen Sie ja mehr zufrieden sein über den Ausgang des Spiels.
Ach ja, was soll ich sagen? Ja klar, bin ich zufrieden, wenn meine Mannschaft gewinnt. Aber die Umstände, unter denen das alles stattfindet, die haben mich jetzt nicht. Ich habe nicht im Wohnzimmer gesessen und eine Welle gemacht. Also erstens konnte man davon ausgehen, dass wir das gewinnen. Zweitens fand ich unser Spiel jetzt auch nicht so irrsinnig berauschend. Und drittens muss man leider so sagen, ist diese andere Mannschaft. Ja, nun wirklich mehr oder weniger am Ende. Also was ich da besichtigen durfte, das war schon so, dass ich hin und wieder sowas Ähnliches kriegte wie Mitleid. Und ich finde, das ist das, was meine Schalker-Freunde zum Beispiel überhaupt nicht verdient haben, Mitleid. Weil Mitleid kriegt man ja überall gratis hinterhergeschmissen. Und die Krokodilstränen, die jetzt in Richtung Schalke dauernd geweint werden, also auch von Dortmund aus, die sind schon eigentlich eher, finde ich, für viele Gelsenkirchener oder für viele Schalker, also eigentlich eher eine Demütigung. Das ist sowieso alles so demütigend für die. Und wenn sich dann jetzt die Dortmunder auch noch traurig darüber äußern, ich glaube, das wollen die gar nicht hören.
Jetzt haben Sie eben vermieden, den Vereinsnamen Schalke 04 zu nennen. Ist das
so? Aber das war jetzt gut, das mag unterbewusst so gewesen sein, aber.
Es ist nicht angeboren.
Bewusst habe ich das nicht gemacht.
Aber es ist nochmal deutlich geworden, in diesem Duell war klar, und Sie haben es angedeutet, Dortmund ging als Favorit in das Spiel und hat diese Favoritenrolle auch bestätigt gegen eine Schalker Mannschaft. Da werden Sie vermutlich mir zustimmen, die schon abgestiegen ist, oder gibt es noch eine Chance auf Klassenerhalt?
Nee, also das ist, also sagen wir mal so, rein rechnerisch natürlich, das wissen wir ja alle, wäre das noch möglich, aber ich habe die Schalker jetzt so ein, zwei Mal natürlich in dem Spiel gegen uns gesehen, auch vorher schon so zwei, dreimal geguckt und da darf man keine Hoffnung haben. Also wenn man Schalker ist, darf man zwar immer hoffen, aber die Mannschaft hat, die ist personell vielleicht gar nicht so schlecht, wie man sie nachher sieht, aber offensichtlich stimmt da strukturell was überhaupt nicht und die hat jetzt schon derartig viel in den Nacken gekriegt, die Truppe, dass die, glaube ich, nicht mehr aufgerichtet werden kann.
Das ist erledigt, das Thema. Man versucht, die Scherben irgendwie schon zusammenzukehren. Jochen Schneider wird gehen als Geschäftsführer Sport. Der Trainer Christian Groß war von vornherein klar, dass der nur bis zum Sommer bleibt. Man muss sich also komplett neu aufstellen. Der Kader für die zweite Bundesliga steht ja teilweise schon fest, weil einige Spieler hier schon Verträge haben für die zweite Liga. Die gelten dann auch für die zweite Liga. Glauben Sie, dass dieser Kader zweitligatauglich ist, weil man in der zweiten Liga einen anderen Fußball spielt? Der kommt ja mehr über den Kampf und über den Einsatz, Engagement als über das Spielerische.
Also ehrlich gesagt habe ich mir den Kopf überhaupt noch nicht zerbrochen, weil ich bin jetzt auch über die Vertragssituation in Schalke nicht so genau informiert. Keine Ahnung. Also ich glaube aber gar nicht, dass man in der zweiten Liga, sagen wir mal mit, dass das sollte man nicht verwechseln, dass da irgendwie nur so Rumpelfußballer rumlaufen und man alles über den Kampf gewinnt oder so, da wird schon ziemlich guter Fußball gespielt, was man ja durchaus sehen kann. Also da sieht man gelegentlich auch noch in irgendwelchen Pokalspielen, in denen Zweitligisten auf einmal Erstligisten schlagen. Also ich würde das, wenn man in der zweiten Liga oben mitspielen will, muss man schon eine gute Truppe haben. Und da bin ich jetzt nicht informiert darüber, ob die Schalker die dann haben werden. Ich habe keine Ahnung.
Fehlt Ihnen denn das Derby Schalke-Dortmund, Dortmund-Schalke? Es wäre in der kommenden Saison Jubiläum. Es hätte das 100. Mal sein können, dass die beiden aufeinandertreffen. Sicherlich nur zeitlich verschoben. Aber erstmal ist es weg.
Ja klar, wird mir das fehlen. Weil Schalke gehört natürlich in die erste Liga, ist ja klar. Und ich sehe lieber so Mannschaften wie Schalke oder Bochum in der ersten Liga als so also manche andere Truppe, die aus anderen Gründen in der ersten Liga spielen darf, wo es also eher so am Finanzvolumen hängt, dass die Truppen da oben mitspielen dürfen.
Sie deuten RB Leipzig
an. Es gibt natürlich eine grundsätzliche Berechtigung für so große Vereine wie Schalke oder meinetwegen auch Nürnberg oder so, dass die müssen eigentlich in die erste Liga, ist ganz klar. Und ich sehe das ja auch immer so ein bisschen so, Gelsenkirchen ist für mich zum Beispiel ein lebenslanger Spielort gewesen. Also wenn ich auftrete, ich fahre regelmäßig nach Gelsenkirchen, ich kenne da einen Haufen Leute, ich habe Freunde in der Stadt auch und ich würde eigentlich da ungern darauf verzichten, mich wenigstens zwei, dreimal im Jahr mit denen in die Köpfe zu kriegen, zum Beispiel. Also, und dass wir uns gegenseitig anflaumen. Aber das ist schon in all den letzten Jahren so gewesen, wenn ich da hingefahren bin, um meine Arbeit da zu machen, in Gelsenkirchen, in der Kaue in Gelsenkirchen spiele ich meistens. Und dann kommen die ganzen Kumpels, die ich da kenne, also die da jahrelang Veranstaltungen machen und Veranstaltungstechniker und so, das sieht natürlich alles Schalke, also so gut wie jeder ist da Schalke 04 und die jammern mir seit Jahren schon die Jacke voll, dass das in dem Verein überhaupt nicht gut läuft. Und ich habe mir gesagt, ey Leute, ich bin noch nicht hierher gekommen, damit ihr mich voll jammern könnt, ich komme aus dieser anderen Stadt. Aber die haben schon lange, lange, lange und nicht erst seit diesem oder letzten Jahr schlecht über ihren Verein gesprochen. Also natürlich nicht über ihren Verein, sondern über die Zustände in ihrem Verein.
Man muss leidensfähig sein, aber werden Sie denn das, ich sage jetzt mal bewusst, diesen Begriff wähle ich mal, es wagen, wenn Sie in Gelsenkirchen auftreten, das Thema anzusprechen, zu thematisieren? Schalke Zweitligist?
Ich glaube, da würde im Augenblick, also falls wir wieder Veranstaltungen machen könnten in diesem Jahr und ich würde in die Kauer auf die Bühne gehen, ich glaube, da würden 70% der Leute damit rechnen, dass ich jetzt in irgendeiner Form auch noch über Schalke spreche. Aber da würde, glaube ich, der Satz reichen, haben Sie wirklich Lust, mit mir über Fußball zu sprechen? Und ich glaube, damit wäre das Thema auch erledigt, weil ich halte auch nichts davon, da irgendwie drauf rumzuhaken. Das ist ja auch billig. Das ist billig und sagen wir mal preiswert, sich, wenn man aus welchen Gründen noch immer die Nase jetzt hochtragen darf, weil man meinetwegen Fan eines Bundesligisten ist, jetzt dahin zu kommen und ein paar Sprüche zu kloppen über diese Mannschaft, die zu Recht in der zweiten Liga ist oder so, das, also mir wäre das zu billig und ich gönne denen das auch nicht. Also ich gönne den Schalkern das nicht, dass sie so einen schlecht geführten Verein und so eine miese Mannschaft haben zurzeit. Ich gönne denen das wirklich nicht.
Aber was reden wir dann?
Was ich vorhin schon mal sagte, ich käme in die Versuchung, Mitleid zu äußern und das möchte ich denen eigentlich nicht antun. Ich finde, das wirklich ist keine gute Art.
Aber jetzt rede ich mit einem BVB-Fan ständig über Schalke. Lassen Sie uns über Borussia Dortmund sprechen, die auf einmal wieder rollen, die auf einmal funktionieren. Sevilla, das war schon mal die erste Top-Leistung, die hätte vielleicht vom Ergebnis her deutlicher ausfallen können. Jetzt das klare, deutliche 4-0. Haben Sie so einen Grund erkannt, warum das auf einmal wieder deutlich besser geworden ist?
Nee, nicht wirklich. Also diese Mannschaft ist für mich nach wie vor eine ziemliche Wundertüte. Und ich bin auch weiterhin skeptisch, weil ich will mich jetzt nicht schon wieder frühzeitig zu viel freuen darüber, dass das jetzt auf einmal wieder läuft. Ich freue mich natürlich, wenn wir so ein Spiel hinlegen wie gegen Sevilla, zumal ich in dem Stadion schon mal war und da keine schönen Erlebnisse hatte, habe ich mich darüber gefreut, dass wir da mal vielleicht auch mal mit 3 Punkten wieder nach Hause fahren und ich bin mir aber nicht so wirklich sicher, ob wir das durchhalten können und ob das nicht vielleicht in nächsten 2-3 Spielen schon wieder ganz anders aussieht, weil, das darf man nicht vergessen und einige vergessen das in Dortmund gerade wieder, dass wir auch unter Lucien Favre in der vorletzten und auch in der laufenden Saison durchaus Phasen hatten, in denen die Mannschaft einen wunderbaren Fußball gespielt hat und auch mal ein paar Spiele hintereinander wenig oder gar keine Tore kassiert hat. Und dann wurde schon immer gesagt, ja, wir haben uns jetzt stabilisiert und beim übernächsten Mal war es dann wieder anders. Also das ist eine Systematik, die ich das unter Favre schon erlebt habe und ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtig und ich stapel mal lieber tief.
Aber woran liegt das denn, dass diese Mannschaft nicht so eine Stabilität hat, dass sie durchaus mal überragend Fußball spielen können und das ja auch sichtbar mit Freude selbst auf dem Rasen genießen, um dann, wie Sie selbst sagen, durchaus mal 3 Tage später komplett neben der Spur zu liegen?
Ich habe keine Ahnung. Dazu müsste ich ja täglich auf dem Trainingsplatz sein. Das kann Ihnen der Herr Terzic bestimmt viel, viel besser beantworten. Wir können ja nur im Kaffeesatz poolen. Also ich habe mir mal irgend so eine Begründung zurechtgelegt, dass diese Mannschaft unter Lucien Favre sich so eine Art Sicherheitsspiel angewöhnt hat, weil er war ja ein relativ Systemfanatiker, der auf sehr viel Ballbesitz und so Wert gelegt hat. Ich habe damals immer gedacht, das ist eigentlich nicht die Natur dieser Mannschaft. Die Mannschaft muss man eigentlich loslassen, damit sie einen guten Fußball spielt. Und er hat sie sehr gebremst. Und daran lag das, glaube ich, oft, dass da nicht so eine festgelegte Struktur war, an der sich die Spieler orientieren können und in der sie sich wohlgefühlt haben. Und dann kam halt der Trainerwechsel nach diesem Debakel gegen Stuttgart. Und da habe ich auf der anderen Seite eine Mannschaft gesehen, die übrigens eine deutlich aus Dortmund kommende Sportdirektion hat, Mislintat und Co. Und die hat auf einmal so gespielt, wie wir früher gespielt haben, wo uns das noch keiner zugetraut hat und wo wir dann auf einmal die Bayern geschlagen haben mit so einem Überraschungsfußball und mit so einem Angriffsfußball. Ja, und dann kam der Trainerwechsel zu Terzic, und ich glaube schon, dass er einer ist, der lieber einen offensiveren und einen Angriffsfußball spielen lässt und einen Pressingfußball spielen lässt. Und diese Rückfälle unter Terzic, die führe ich darauf zurück, dass die Mannschaft sich unter Favre etwas angewöhnen musste und den Systemumschwung im Grunde genommen noch nicht geschafft hat. Und das befürchte ich, ist möglicherweise immer noch der Fall, dass sobald ein Rückschlag kommt, also was weiß ich, dass man da aus welchen Gründen noch immer mal sich ein oder zwei Tore einfängt in den ersten 30 Minuten, dass dann wieder diese Unsicherheit ausbricht und diese Klarheit, die nötig ist, um offensiven und angriffsorientierten Fußball zu spielen, dann auf einmal wieder verschwinden könnte. Also so erkläre ich mir das. Aber das ist jetzt Schlaumeierei. Also ich weiß ja nicht wirklich, was da intern läuft.
Hört sich aber als eine gute Begründung an, was Sie sagen, dass diese Raketen, diese Geschwindigkeitsfußballer lange gebremst wurden und jetzt wieder losgelassen werden, dass sie wieder rennen dürfen, ohne jetzt natürlich ein Spielkonzept und die Absicherung zu vernachlässigen. Aber ich meine auch auf Schalke, klar, Derby zu gewinnen macht immer Spaß, haben wir nachher auch mit den leider Szenen an der Rückkehr vom BVB dann gesehen. Aber ich habe den Eindruck, die Jungs haben Spaß auf dem Rasen, weil sie merken, wir dürfen wieder was tun, wir dürfen uns wieder bewegen, wir dürfen wieder laufen. Wir haben nicht hier ständig irgendwelche Vorgaben vom Trainer, der uns einzwingt. Ist das, oder sehen Sie auch so eine Befreiung quasi, dass die Jungs wieder atmen können auf dem Platz?
Ja, also man könnte das vermuten, weil ich gucke da ja auch nur so drauf und ich darf noch nicht mal ins Stadion, um mir das anzugucken. Also ich sehe das am Fernsehen. Und ich sehe das von der Bildregie ausgesuchten Bildern und ich bin eigentlich auch nur so ein Zuschauer. Ich kann da ja nur vermuten, aber natürlich kann das sein. Es kann aber auch viel einfacher sein. Es kann auch sein, dass da 3-4 Leute eine Zeit lang eine echte Formschwäche hatten. Also denkt dann so Spieler wie Akanji oder so, oder Hummels manchmal auch mit unerklärlichen Fehlern. Und dass dann auf einmal die Mannschaft verunsichert ist, weil die sogenannten Führungsspieler oder Marco Reus könnte man auch noch nennen, keine Form auf den Platz bringen und dann hapert es an allen Ecken und Kanten und die jungen Leute lassen sich davon anstecken. Das kann durchaus sowas geben. Also ich will das, weiß Gott, nicht miteinander vergleichen, aber ich habe selber mal Fußball gespielt auf anderem Niveau. Und ich weiß, dass in jeder Mannschaft, in der ich gespielt habe, es ein paar Spieler gab, an denen man sich orientieren konnte. Und wenn die einen schlechten Tag hatten, haben 3-4 andere Leute auch einen schlechten Tag gehabt, weil dann der Spieler, der zentrale Mittelfeldspieler zum Beispiel, den man eigentlich immer anspielen konnte und der mit jedem Ball was anfangen konnte, ausfiel, weil er selber formschwach war, dann hat man automatisch ein Problem. Ich will das, wie gesagt, nicht miteinander vergleichen, weil ich will mal sagen, Bezirksliga oder Landesliga ist natürlich was anderes, ist auch schon alles ein bisschen länger her, aber ich glaube, dass die Systematik immer noch die gleiche ist. Es gibt Spieler, die sich an anderen Spielern orientieren und nach denen sie sich richten und auf die sie auch achten und gucken. Und wenn die einen schlechten Tag haben, haben die anderen auch ein Problem.
Oder auch abhängig sind von diesen Spielern wie ein Haaland, der natürlich vorne nur dann knipsen kann, wenn er brauchbare Bälle bekommt. Und genau. Das sieht man ihm ja auch sehr schnell an. Wenn das nicht der Fall ist, dann dreht er ja durch. Dann ist er auf dem Rasen ja am Meckern oder am Klötern. Das
ja,
gefällt
oder
ihm
wenn man so Spiele, was zum Beispiel auch deutlich sichtbar ist, jetzt langsam kommt er ja wieder, aber so ein Mann wie Sancho zum Beispiel, ein Mann sage ich schon, also so ein Junge wie der Sancho, der wirklich in der letzten Saison drei Leute auf dem DIN A4-Blatt ausgespielt hat, und zwar regelmäßig. Der jetzt wochenlang, also ich nehme die letzten zwei Wochen jetzt mal raus, aber wochenlang an keinem Mann mehr wirklich vorbeikam, hatte einfach eine Formschwäche und der war verunsichert, warum klappt das jetzt nicht mehr. Wäre ganz gut, wenn er einen neben sich hätte, der ihm sagt, Junge, macht nichts, gib mir den Ball. Aber daran ist er nicht gewöhnt, das muss er noch lernen.
Er kriegt jemanden Neues dazu, der ihm das sagen wird, der gerne mit jungen Leuten arbeitet, der Offensivfußball, schwungvollen Fußball nach vorne spielt. Ich merke, Sie wissen wahrscheinlich, von wem ich rede, Marco Rose wird kommen. Finden Sie es gut, dass er kommt?
Also, ich habe schon vor längerer Zeit mal gesagt, dass ich den für einen sehr guten Trainer halte. Aber wer bin ich schon? Habe ich Ahnung? Ja, natürlich. Keiner hat mehr Ahnung als ich. Ich habe mal so gedacht, da war aber Favre noch bei uns, das wäre vielleicht mal einer für uns, weil ich finde ihn auch so in der Außendarstellung ziemlich gut und ist nicht so ein Lautsprecher, weiß aber, glaube ich, ziemlich genau, wovon er redet. Die Umstände, unter denen das jetzt passiert, sind natürlich wieder so ein bisschen so, dass ich so denke, ach, das könnte man politisch vielleicht auch ein bisschen anders regeln, das Ganze. Aber na klar, also ich glaube, dass das jemand ist, der durchaus mit dieser oder der Mannschaft ab dem Sommer, die wir dann haben werden, man weiß ja nicht, wer da bei uns bleibt, noch sicherlich eine Menge reißen kann. Und ich weiß ja, dass wir eine sehr gute Jugend-Nachwuchsabteilung haben. Ich halte den Rose für einen, der es schaffen könnte, solche Leute gut nach vorne zu bringen. Ich halte aber auch Terzic für einen, der das schaffen könnte. Also ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn Terzic bleibt.
Es wäre ja fatal, wenn er den Terzic die Jungs in die Champions League bringt, vielleicht noch auf Platz 2. 1 scheint jetzt vielleicht nicht so unbedingt möglich, der Abstand ist groß, aber dann trotzdem
ja, ich halte schon Platz 4 für sehr schwierig, wenn ich das mal sagen darf. Weil da gibt es ja zwei Mannschaften, die zurzeit astral spielen. Also Frankfurt spielt ja super und bei Wolfsburg, ich bin mir nicht so sicher, dass die da freiwillig weggehen, wo die jetzt stehen. Aber gut, ich hab sie unterbrochen.
Nee, ich wollte nur mal so kreieren, es wäre ja denkbar, dass Terzic diesen maximalen Erfolg tatsächlich erreicht, dann zurück muss, als Co-Trainer weiterarbeiten darf, Rose kommt und nichts funktioniert mehr. Das kann ja auch passieren. Dann wäre diese Entscheidung zu wechseln, einen erfolgreichen Trainer zum Co-Trainer zu machen, durchaus nicht gerade förderlich gewesen.
Ja, was soll man da sagen? Dann haben wir eben Pech gehabt. Also ich weiß nicht, ich habe es ja nicht gezählt, aber ich meine, ich hätte die Tage irgendwo gelesen, dass wir nach Klopp, das sind glaube ich 10 Jahre jetzt ungefähr her, dass der weg ist, stimmt das? 10 Jahre? 10 Trainer. Also war schon eine relative Fluktuation, würde ich mal sagen. Aber ich weiß gar nicht, ob die Zahlen stimmen, die ich jetzt gerade gesagt habe. Kann auch sein, dass ich was verwechsel.
Ja, aber die Grundaussage
ist richtig. Sie doch eigentlich wissen, Sie sind doch Sportjournalist, Sie müssen das doch genau das müsste Ihnen doch jetzt aus den Rippen fliegen, was ich gerade gefragt habe.
Das fliegt auch, Herr Ekenga. 6 Trainer in 6 Spielen, in 6 Jahren.
Oder so. 6 Trainer in 6 Jahren, genau so. Genau. Das ist noch nicht so lange her mit Klopp. Genau.
Nee, aber Sie haben schon recht, da ist eine hohe Fluktuation. Aber es deutet sich an, der BVB stellt sich komplett neu auf mit dem neuen Trainer Marco Rose. Und Sie haben ihn eben genannt, Sven Mislintat, noch beim VfB Stuttgart, auch ein Dortmunder Junge, der schon gesagt hat, also wenn der BVB ruft, komme ich sofort, aber im Moment hat er noch nicht gerufen.
Ich glaube, er hat gesagt, dann würde er anfangen nachzudenken. Ne? Er hat nicht gesagt, dann komme ich sofort, hat er glaube ich nicht gesagt.
Oder? Im Moment denkt er noch, das stimmt, ja, ist richtig. Aber er würde dann im nächsten Jahr kommen, um Michael Zorc zu beerben, wohl. Also es scheint beim BVB eine komplette neue Struktur aufgebaut zu werden. Haben Sie das für sinnvoll?
Ja, ich habe mich beim speziellen Fall Mislintat sowieso schon gefragt, warum der nicht immer noch hier ist. Also der war ja unser Chefscout und hat mit seiner Abteilung wahnsinnig viele gute Leute nach Dortmund geholt. Und ich glaube, die Umstände, unter denen er damals gegangen ist, nach Stuttgart dann gegangen ist, die waren, glaube ich, nicht unbedingt so angenehm. Da muss auch irgendwas vorgefahren sein intern. Insofern habe ich mich gewundert, dass der BVB jetzt auf die Idee kommt, ihn wiederzuholen. Ich weiß nicht, wie viel Porzellan da zerbrochen worden ist und wer das zerbrochen hat. Aber ich glaube, ich halte das für eine absolut großartige Entscheidung, wenn der käme, weil wir ja diesem Mann hier einiges zu verdanken haben. Und ich kann mich noch erinnern, die Zeit mit Tuchel. Ich glaube, da gab's, ich sag das Wort jetzt mal, ich glaube, da gab's ein großes Schwanzvergleichproblem. Ich glaube, Tuchel war mit Mislintat nicht einverstanden. Er hat ihm, glaube ich, sogar Trainingsplatzverbot erteilt. Und ich glaube, da fing das an, auseinanderzugehen mit dem. Und ich fänd das klasse, wenn der wiederkäme. Und nicht nur er alleine, sondern der hat ja auch Mitarbeiter.
Hört sich so an.
Das sind alles Brussen, das weiß ich. Das sind jetzt nicht irgendwelche von irgendeinem anderen Planeten. Das sind Leute, die hierher kommen und die hier wissen, was hier für ein Fußball gespielt werden soll. Was wir hier sehen wollen.
Das hört sich so an, dass Sie sehr, sehr optimistisch in die Zukunft des BVB schauen und sagen, ja, vom Personal drumherum, von der Mannschaft auf dem Rasen, das passt alles und das wird besser werden, als es im Moment ja sich andeutet, auf hohem Niveau wieder konstant zu bleiben, und es kann nur besser werden. Also Fritz Ekenga ist mit seinem BVB offensichtlich, wenn ich es richtig interpretiere, mehr als zufrieden.
Also ich war in letzter Zeit, um da jetzt mal sofort Wasser in den Wein zu kippen, ich war in letzter Zeit extrem unzufrieden. Ich war auch unter Favre oft sehr unzufrieden, und ich bin aber, das haben wir ja ganz am Anfang schon abgearbeitet, ich bin ja nicht erst seit gestern Anhänger dieses Vereins, sondern lebenslang, und ich bin Anhänger des Vereins und ich bin nicht automatisch immer Anhänger jedes Präsidiums und jeder Mannschaft, die auf dem Platz steht. Das eine hat mit dem anderen zwar immer was zu tun, aber manchmal auch nicht. Also ich bin Anhänger dieses Vereins, und wenn der schlecht geführt wird, und das hatten wir ja schon mal sehr intensiv, dieses Thema, da kann ich trotzdem noch Anhänger des Vereins sein, aber ich muss nicht mit dem Personal einverstanden sein. Und da wurde mir das in vielen, vielen Jahren schon oft ziemlich schwer gemacht. Und so wird das auch in Zukunft bleiben. Ich komme ja aus der Nummer nicht mehr raus. Ich werde ja jetzt nicht anfangen, keine Ahnung, Fan von Tasmania Berlin zu werden oder irgend sowas. Ich werde also immer Anhänger des Vereins bleiben, aber ich muss dann auch schon mit klarkommen. Also ich muss, das war ja, um das mal anders zu erklären, die glückliche Zeit, die anfing, nachdem wir den Trainer Klopp bekommen haben. Das war ja ein großes Glück. Und da war der Verein vorher ziemlich am Ende gewesen, also vor allen Dingen auch finanziell. Und aus der Not heraus, weil eben das große Geld nicht da war, nach der Fast-Insolvenz, aus der Not heraus wurden Trainer verpflichtet, der mit dem, was da war, extrem gut umgegangen ist. Und wir hatten vorher Saisons, eine nach der anderen, wo wir depressiv auf der Tribüne gesessen haben. Und dann hatten wir innerhalb kürzester Zeit, in der Anfangszeit von Klopp war das schon, wo wir ja weiß Gott nicht oben, ganz oben mitgespielt haben, hatten wir aber auf einmal, wir, die wir auf der Tribüne stehen oder sitzen, das Gefühl, da ist endlich eine Mannschaft auf dem Platz, die weiß, wo sie Fußball spielt, in welcher Stadt sie ist und was wir, die wir da immer hinlatschen, so bescheuert wie wir sind, was wir für einen Fußball sehen wollen. Die Mannschaft hat nicht immer gut gespielt, aber selbst wenn die Mannschaften von Klopp schlecht gespielt haben, hat man immer den Eindruck zumindest gehabt, dass sie gut spielen wollten. Und das war jahrelang vorher nicht so. Also die haben sich immer angestrengt. Und das hat man gesehen und das hat man auch gehört und das hat man sogar gerochen. Und das war auf einmal die Zeit. Und das war nicht umsonst so eine euphorische Zeit oder nicht ohne Grund eine euphorische Zeit, weil da auf einmal wieder irgendetwas passierte, was es vorher lange nicht gegeben hat, nämlich dass die Funken überspringen, und zwar gegenseitig. Und ich ich meine, das klingt jetzt auch alles sehr naiv, weil natürlich war da auch Geld im Spiel und alles Mögliche. Und Miss Lintat hat tolle Leute geholt. Aber der hat wenigstens wieder das Gefühl, dass da was passiert, was für uns gemacht ist.
Das Gefühl, höre ich raus, wird gerade geboren wieder so ein bisschen oder ist sie schon komplett
da? Das weiß ich nicht. Nein, nein, da bin ich sehr, 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 sehr zurückhaltend. Weil das muss ich erst mal sehen. Das muss ich mir erst mal angucken. Also die Verhältnisse sind ja mittlerweile auch so, dass es einem sowieso per se sehr schwer gemacht wird, an der Branche jetzt noch wirklich was gut zu finden. Dann haben wir diese elendigen Geisterspiele. Das ist schon manchmal eine richtige Überwindung, das noch gut zu finden. Klar, wenn man dann davor sitzt und der eigene Verein gewinnt gerade und so, dann ist der Sprung ziemlich einfach, aber es ist nun, ja weiß Gott, nicht mehr das, was es noch vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren war. Weil so ein Spiel, so ein Bundesligaspiel besteht ja nicht nur daraus, dass wir auf den Platz gehen und unsere Mannschaft 3 Punkte holt, sondern es besteht auch daraus, dass ich mich mit Freunden treffe, dass Spieltage auch immer Gesellschaftstage sind, dass wir uns vor dem Spiel treffen, dass wir zusammen zum Spiel gehen, dass wir da nachher noch was zusammen verbringen. Wir reden im Augenblick, also ich rede im Augenblick von so 20 bis 30 Leuten, mit denen ich das ständig erlebe. Und das fehlt zurzeit völlig. Und deswegen fehlt einfach mit das Wichtigste fehlt zurzeit. Der berühmte Valdano, der José Valdano von Real Madrid, hat das mal in einem längeren Interview ziemlich gut gesagt. Fußball ohne Zuschauer, und das ist ein Intellektueller, aber er hat es so gesagt, Fußball ohne Zuschauer ist scheiße. Fußball ohne Zuschauer im Stadion ist scheiße. Und wenn sie nur ein paar Leute reinlassen, statt 50.000 vielleicht 5.000, dann ist es zwar ein bisschen weniger scheiße, aber es ist immer noch scheiße. Wie gesagt, zitiert.
Ja, man kommt vielleicht so langsam in die Zeit, dass wir sagen, ich sag mal so, wir beiden älteren Herren, ich weiß noch, wie früher Fußball vor Zuschauern gespielt wurde. Da können wir uns ja dran erinnern. Aber es wird wiederkommen.
Ich fand das mal eine Zeit lang, so die erste Zeit fand ich das ganz interessant, das im Fernseher zu beobachten und zu hören, was da so auf dem Platz rumgeschrien wird. Das kam mir auch so unglaublich bekannt vor. Weil ich habe ja selber Fußball gespielt und da waren auch immer keine Zuschauer und man hat jedes Wort gehört. Und ich fand es ganz tröstlich, dass sich das nicht großartig geändert hat, was da auf dem Platz so geschrien wird. Von wegen älterer Herren.
Ja, von der Grundidee her sind es auch Kreisliga-Kicker, die wollen auch ein Fußballspiel gewinnen und wollen alles dafür geben. Und der Trash-Talk ist da genauso auf der Bundesliga-Ebene zu finden wie auf der Kreisliga-Ebene. Ja. Was mich so ein bisschen freut, ist, als Journalist, als Reporter, als Kommentator, man kann ohne Stau ins Stadion fahren und ohne Stau zurück. Das ist natürlich ein schöner Vorteil, aber das wollen wir sicherlich nicht. Also wenn wir 80.000 wieder im Tempel in Dortmund haben, dann würden wir uns das auch optisch zeigen. Die Normalität ist wieder da. Und
naja, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
Ja, leider ist es so. Wo man hört so ein bisschen gerüchtemäßig, es soll wieder was gelockert werden. Nicht mit Sport und Zuschauer, aber es scheint wohl für den 3. März, wenn die Ministerpräsidenten sich wieder treffen, so einen Stufenplan zu geben. Mal schauen, was da noch auskommt. Aber wird für Sie natürlich als Kabarettist und Sie haben es eben gesagt, als jemand, der nun auch auftreten möchte, auch sehr wichtig zu sein. Und da deuten sich dezente Lockerungen für die Kultur an. Also es könnte wieder das Aufwärts gehen.
Ja, ich will jetzt auch gar nicht rumjammern, also ich habe das lange genug gemacht und um mich muss sich auch keiner Sorgen machen, was jetzt das angeht. Aber das, was ich gerade schon mal sagte, also das ganze Gesellschaftliche, also ich will jetzt auch gar nicht sagen, man muss jetzt unbedingt öffnen, weil ich bin kein Epidemiologe und ich bin auch kein Virologe und ich glaube, es gibt Gründe genug, dass man sich im Augenblick noch zurückhält bei vielen, vielen Sachen. Ich halte das für vernünftig, was da zurzeit noch gemacht wird. Also man kann jetzt über das eine oder andere kann man vielleicht reden, dass es nicht vernünftig ist und auch schwer zu erklären ist. Aber grundsätzlich halte ich es für vernünftig. Aber das, was ich vorhin sagte, dass mir das Gesellschaftliche fehlt, das Soziale, Freunde treffen, also jetzt in Bezug auf Fußball, aber das gilt ja auch für das restliche Leben. Oder dass ich in Theatersäle gehen kann und zu 200 Leuten sprechen kann und die einen schönen Abend zusammen haben. Das ist etwas, was mir sehr fehlt. Und da rede ich jetzt nicht vom Geldverdienen, sondern ich rede einfach vom, ja, ich rede von der Kultur. Und zur Kultur gehört Theater, zur Kultur gehört für mich Fußball, das gehört zum Leben. Das sind Lebensmittel für mich und für viele, viele andere Leute auch. Und dieser Zustand ist sehr, sehr anstrengend und macht einen in gewisser Hinsicht auch träge. Und ich finde, das muss man überwinden. Also zusammen auch überwinden. Und da gehört natürlich Fußball irgendwie auch zu. Aber es wäre sehr für mich auch sehr schwer zu erklären und schlecht zu rechtfertigen, dass man sagt, man kann jetzt wieder, was weiß ich, zigtausend Leute ins Stadion lassen, aber man kann die Leute nicht in Theater lassen oder so, oder in die Gastro lassen. Das wäre für mich nicht nachvollziehbar. Also ich will jetzt nicht auch noch über Rummenigge reden, über dieses quälende Thema, was der da gestern alles von sich gegeben hat. Aber er sollte vielleicht mal gucken, ob er Teile seines Verstandes nicht an irgendeiner Garderobe abgegeben hat.
Das lasse ich da mal als Schlusswort so stehen. Fritze Kenger, okay. Ich sage vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit hatten. Hat mich sehr gefreut.
Freue mich auch, wenn ich ab und zu mal länger reden darf.
Ja, und wir sind schon wieder lange unterwegs. Wir wollten es eigentlich kürzer machen, aber schon ist wieder eine halbe Stunde zusammen. So schnell kann das gehen, aber ich finde es nicht langweilig. Vielen, vielen Dank dafür. Alles Gute für die Zukunft. Und ich hoffe, man sieht und hört sich nochmal.
Ja, das gehe ich mal schwer von aus. In irgendeinem Stadion dieser Welt werden wir uns wohl wieder treffen.
Dann winken wir uns
zu. Ich grüße auch alle anderen, die jetzt zugehört haben, egal von welchem Verein sie sind. Und wenn welche aus Gelsenkirchen zuhören, und ich hoffe, das tun sie, ich sage das nicht mit diesem Mitleidshintergrund. Ich würde mir wünschen, dass die Abwesenheit nicht so lange dauert.
Dankeschön, Fritz Ekenger.
Gerne, bis dann, ciao, tschüss.
Vielen Dank, Fritz Ekenger, dass Sie Zeit hatten für Bosses Bundesliga-Blog und mit mir über das Revierderby gesprochen haben, Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Aber natürlich auch den Ausblick auf seinen Verein gewagt, der Fritz Ekenger, auf seinen BVB. Und ich glaube, das sah doch ganz optimistisch aus. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Würde mich freuen, wenn ihr da mal einen Kommentar da lasst. Das geht über Facebook, über LinkedIn, über Twitter, über Instagram. Geht auch über meine Homepage ralfbosse.de. Da gibt es ein Kontaktformular, ausfüllen und abschicken. Und dann melde ich mich gerne bei euch. Über diese Wege könnt ihr natürlich auch gerne mal Themenvorschläge einreichen, die ich gerne umsetze. Das habe ich in der Vergangenheit auch immer wieder mal machen können. Oder ihr abonniert einfach Bosses Bundesliga-Blog. Fände ich natürlich auch klasse. Übrigens, es gibt eine neue Plattform, die will ich gar nicht vergessen. meinsportpodcast.de. Auch darüber könnt ihr Bosses Bundesliga-Blog hören. Ganz neu dazugekommen, diese Plattform. Die haben gefragt, ob sie Bosses Bundesliga-Blog damit auch aufnehmen können. Natürlich habe ich das gerne angenommen, das Angebot. Also auch jetzt über www.meinsportpodcast.de. Und die Apps von Football Was My First Love und Audio Now, den will ich eigentlich auch nicht vergessen zu erwähnen. Also ihr merkt schon, ihr kommt eigentlich an den neuen Ausgaben von Bosses Bundesliga-Blog nicht vorbei, zumindest nicht im Podcast-Kosmos. Das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören und ein erfolgreiches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.